Do you remember things we've done together? Talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück beim Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Wir waren heute schon frühstücken, das heißt, wir haben uns heute schon eigentlich gesehen. Wen wir heute zum ersten Mal sehen, ist unsere Gästin, die im Zoom-Fenster unter mir ist. Und zwar ist das die Lilly. Hallo Lilly.
Hallo, danke für die Einladung, dort teilnehmen zu dürfen.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben ja schon mit deinem Mann einmal eine Folge aufgenommen. Vielleicht verlinken wir die noch einmal. Und zwar war das der Hubert. War auch eine sehr spannende Folge. Und dann hat er von dir erzählt. Und wir haben uns gedacht, so, auch sehr spannend. Die wollen wir auch bei uns haben. Und jetzt bist du da.
Ja, nein, freut mich wirklich sehr. Es ist eine spannende Beziehung, die wir beide haben. Also Künstlerin und Anwalt sieht man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
Das stimmt. Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Künstlerin und arbeitest oder hast auch im erzieherischen Bereich gearbeitet, also auch als Ausbilderin, bist aber, hast in London studiert, hast aber auch die Lehrberechtigung dann für die AHS bekommen, das heißt auch in Österreich dann gelehrt, bist aber jetzt freischaffende Künstlerin, hast in Mailand, in London und natürlich auch in Österreich schon ausgestellt. Und bist auch ausgebildet als bildende Künstlerin und hast einen Schwerpunkt auf überlebensgroßen Porträts und naturalistischen Darstellungen in verschiedensten Sujets. Und ich habe mir die Bilder auf deiner Website schon angeschaut und die schauen so cool aus. Also ein Wahnsinn, so cool, unglaublich. War okay. Sehr faszinierend.
So schnell habe ich jetzt noch nie eine Zusammenfassung von meinem gesamten Leben gehört. ganz so einfach war das überhaupt nicht. Also ich habe in der Schule... Also es ist auch kein großes Geheimnis, ich bin zweimal sitzen geblieben, habe aber dann mit Auszeichnung maturiert und wollte unbedingt Kunst studieren und meine Familie war immer, das ist so oldschool, ich habe die humanistische ganze Bildung erhalten und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, na, man braucht unbedingt ein zweites Standbein. Damals habe ich noch überhaupt nicht gewusst, ob der Lehrberuf überhaupt irgendwas ist für mich. Aber es ist mir sinnvoll vorgekommen und ich habe mich dann beworben an zwei Kunstakademien, das war die Angewandte und die Akademie. Und ich habe an beiden Unis die Aufnahmeprüfung geschafft. Hätte man nie erwartet, ich war es am letzten Tag und da habe ich schon so viel gehört von wegen, wie wenig Leute aufgenommen werden. Und ich habe keinen Studienplatz gehabt, ich habe keine Freunde gekannt, habe meine Koffer gepackt und war da schon beim Rausgehen. Und dann hat mir jemand auf die Schulter geklopft und gesagt, du stehst da aber oben auf der Liste. Und dann bin ich da gestanden in Wien mit 20, ohne Freunde und habe mir gedacht, okay, jetzt möchte ich trotzdem durchziehen. Und ich war bei Gunter Damisch, das war mein Meisterlehrer. Und im zweiten Jahr habe ich dann die Aufnahmeprüfung für Malerei und Grafik noch dazu gemacht. Habe dann einen Engländer kennengelernt und bin nach England gegangen, habe dort meine Ausbildung fertig gemacht und aber auch nie das Lehramtsstudium aus den Augen verloren und habe dann an drei verschiedene Schulen unterrichtet. Das waren aber ganz verschiedene Schulen, das ist auch ganz interessant. Die eine war nur eine Schule für ganz hochtalentierte Jungs. Da haben sie unter anderem 9 verschiedene Sprachen unterrichtet in der Schule. Die andere Schule war ganz ein gemischtes, ganz ein normales Gymnasium. Und die dritte war nur Mädels, eine Privatschule. Und da war ich dann Head of German. Ich habe Kunst unterrichtet und ich war Klassenvorständin von einer Klasse mit anfangs 12-jährigen Mädels. Und das waren 15 in der Klasse. Und meine A-Level-Schülerin war eine einzige. Also das ganze Schulsystem, das war in England schon ein anderes wie bei uns in Österreich. Und ich bin dann erst im Laufe der Zeit wieder zurückgekommen nach Österreich. Also der Werdegang so schnell zusammengefasst. Aber ja, ja. Was meine Kunst betrifft, ich habe angefangen mit sehr, sehr großen Porträts. Die mache ich immer noch gern. Die mache ich total gern. Porträts ist so eine Leidenschaft von mir. Und ich glaube, die werde ich immer machen. Also wenn ich in einem Park sitze oder so, das ist die Faszination, die ich habe mit Menschen, dass ich gern beobachte, dass mich auch das Zwischenmenschliche so interessiert und die Mimik und die Gestik von jedem Mensch. Und das andere ist schon die Natur, die ich immer mehr beschäftigt. Und was die Natur oder die naturalistischen Projekte betrifft, sind ja eigentlich immer auf kleinere Budgets gekommen. Das sind relativ kleine Abbildungen. Aber meine Kunst dauert im Allgemeinen relativ lang, weil eben so naturgetreu mal. Und das sind ziemlich mühsame Arbeiten, aber es zahlt sich aus von mir und das macht mir ist ein Glück.
Es wird eine schöne Folge, es wird so spannend. Ich habe schon so etwas viele Fragen. Aber ich stelle jetzt mal das Thema vor, was wir uns überlegt haben. Ja. Und zwar hast du uns das Thema selber gegeben eigentlich, weil du hast mir, wie wir gestern nochmal, vorgestern den Termin nochmal ausgemacht haben, hast du was geschrieben, was mich sehr inspiriert hat für ein Thema. Mhm. Und zwar, wie schafft man es, sich selbst als Künstlerin treu zu bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und du hast mir nicht geschrieben, denn sich selbst treu zu bleiben ist doch alles, was zählt, nicht wahr? Und darüber wollen wir mit dir heute reden, über deine Kunst, deine Sicht auf Kunst, in der Bildung und wie man sich bei all dem noch treu bleiben kann und was es eigentlich heißt, sich selbst treu zu bleiben. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Vorspeise oder Nachspeise?
Vorspeise.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welches wäre es?
Hubert und die gemeinsam am Wasser mit dem Wakeboard.
Großstadt oder einsame Insel?
Einsame Insel, definitiv.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Sei du selbst.
Dieses Buch sollte man gelesen haben.
Jane Eyre? Oh, es gibt so viele Bücher, das ist jetzt schwierig. Ulysses?
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Ehrlichkeit und Vertrauen.
Abschalten kann ich am besten bei?
Kunst und Musik.
Inspiration hole ich mir durch?
Natur.
Dein liebster Geruch?
Frangipani Bunny.
Danke sagen möchte ich?
Immer und jederzeit meinem Mann.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich trinke gar keinen Kaffee. Das habe ich mir in England abgewöhnt. Da war der Kaffee irgendwie so ein grauenhafter Pulverkaffee. Und Starbucks habe ich mir nie leisten können als Studentin. Also habe ich gänzlich aufgehört, Kaffee zu trinken. Einmal im Jahr trinke ich vielleicht, wenn wir in einem Hotel sind, trinke ich einen Latte Macchiato. Und nach 5 Minuten, nachdem ich total verzuckert habe und 10 Mal umgedreht habe, fangen meine Hände an zu zittern. So wenig bin ich es leider gewöhnt, einen Kaffee zu trinken. Also nein, trinke ich keinen Kaffee.
Das glauben viele immer, es ist Grundvoraussetzung, dass man Kaffee trinkt, aber das stimmt nicht. Wir laden auch nicht Kaffeetrinker gerne zu uns.
Danke. Ich bin eher Kakaotrinker. So.
Okay, sehr gut, weil dann werde ich jetzt gleich die erste mit Milch- und Zuckerfrage ein bisschen umformulieren. Was ist oder war denn der beste Kakao, den du jemals getrunken hast? Weil es ist ja prinzipiell so, die besten Getränke, da geht es nicht darum, wie sie schmecken, sondern in welcher Gesellschaft und wo man sie trinkt.
Also ich finde die Frage total interessant, weil tatsächlich jedes Mal, wenn man etwas Gutes trinkt oder isst, man immer in guter Gesellschaft sein sollte. Der letzte gute Kakao war mit meinem Mann auf der Couch vor ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und wir haben einen ganz netten Film geschaut und das war einfach ein gemütlicher Abend. Und es war schon ziemlich kalt dort. Es hat ja jetzt eine kalte Phase da im Bett gegeben. Und das war einfach total ein netter Abend.
Du hast ja schon ein bisschen erzählt über so deine Geschichte. Und als Halbbritin interessieren mich immer die Geschichten aus England, ja?
Mich auch. Ich weiß ja gar nicht, wo du warst oder wo du gewohnt hast.
Also meine Mutter ist Engländerin und sie kommt, witzigerweise habe ich gesehen, dass du in Twickenham warst und meine Mutter, also mein Großvater, bevor er gestorben ist, hat an der gleichen Bahnlinie gewohnt, aber Richtung Reading, also es war so Bracknell, so die Gegend. Und ein Gast von uns ist total lustig, ein Gast von uns, der bei dem wir zu Hause waren 2019 im Dezember, ist ein alter Freund von mir, den ich in Kanada kennengelernt habe, der mittlerweile bei NHS arbeitet. Und der hat lange Jahre mit seiner Frau auf einem Hausboot in Twickenham gewohnt.
Wow.
An der Themse.
Das wäre natürlich das tolle Gewesen. Das hätte ich auch gern gehabt. Also ich hab angefangen in Caterham, Missouri. Das war mein erster Standpunkt. Dann war ich in Croydon und das letzte. Und da hat es mir wirklich gut gefallen. Das war Guildford.
Ja. Croydon ist eigentlich witzig, weil es ist so total
divers. Es ist wirklich so, der eine Schnittpunkt und der andere Schnittpunkt.
Ja.
Witzigerweise war die Schule, in der ich platziert war, für die hochtalentierten Burschen, die war ja in, was war das, West Grand Levy, also eigentlich im schlechten Viertel, aber genau dort ist die das Gymnasium mit den Pfauern im Innenhof.
Okay.
aber das Gebiet selber ist etwas, was man wirklich meiden sollte gegen Abend. South Croydon, ja, da habe ich gewohnt. eine Zeitung. Und dann Sutton war ich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und zum Zuletzt war ich dann in Guildford. In Guildford war total schön. Mit den ganzen Pubs und das Moral vorne kennen, das ein bisschen grüner ist, das war dann schon eher mein. Mhm. Aber ich muss also sagen, ich habe die ganze Zeit, ich habe so viel gearbeitet. Mhm. Ich habe Vollzeit studiert, ich habe Vollzeit gekellnert und später dann war ich wirklich total nur mehr als Professorin tätig und ich bin 1,5 Stunden pro Weg hingependelt zur Schule und wieder retour. Und da geht natürlich extrem viel Zeit drauf. Mhm. Das war eine Privatschule, eben so ein katholisches Gymnasium mit Schulmesse jeden zweiten Tag um 7:30 in der Früh. Und da muss man halt dementsprechend früh aufstehen. Also mein Frühstart war es um 4:30 Uhr oder so. Ja. Aber ich glaube, dass viele Österreicher kennen das gar nicht so. Wir jammern ja schon wegen einer 1/2 Stunde pendeln, aber für mich war das Normalität damals.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch aus der Betrachtung jetzt, aber ich war jetzt, danke Corona, schon länger nicht in England und vermisse das wahnsinnig. Und mich hat England immer sehr inspiriert. Ich finde England oft ein bisschen schöner als Österreich. Jetzt nicht so eine Landschaft, das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich finde, dass es irgendwie sich selber anders präsentiert. Es ist irgendwie sortierter manchmal.
Es gibt sehr viele Aspekte an England, bei denen ich wirklich sagen muss, dass Briten klar reden und dass mir alles besser gefällt. Zum Beispiel das Schulsystem. Mhm. Ich habe unter anderem deswegen meinen Lehrberuf aufgegeben, weil ich in einem System immer funktionieren und arbeiten habe können, an das ich nicht geklappt habe. Nicht wegen den Schülern. Ich war immer gern Professorin, aber das österreichische Schulsystem ist nicht meins. Was Inspiration angeht, ich gebe wieder völlig recht. Also ich war in den Midlands, ich war im Süden unten und es hat einfach so viel Flair und also das Historische. Ja. Und ich war so oft in den Museen und habe mir die ganzen Bilder angeschaut und das hat mir einfach so viel geboten, was ich da eher nicht habe oder was ich vermisst habe, wie dann retour gekommen bin. Also ich gebe wieder völlig recht. Was mir ein bisschen gestört hat, war eigentlich an England nur, dass es so teuer ist. Also es wundert mich nicht, dass die Leute reihenweise einen Burnout haben, weil einfach eine Schuhschachtel von einem Haus, was dann aus dem Haus in Anführungszeichen verkauft wird, irrsinnig viel kostet. Allein schon die Mieten, das ist ein Wahnsinn. Also ja, gerade in London ist das Wahnsinn, ja. Und sie arbeiten wirklich nur, um zu wohnen oder um zu leben, also viele Leute.
Na, es hat einmal ein Freund von uns erzählt, dass in London, wenn man dort ist als Student oder Studentin oder auch als Mensch, der gerade in den Arbeitsprozess einsteigt, dass man oft immer Leute kennenlernt, also in einer Beziehung, gar nicht diskutiert, ob man zusammenziehen will oder nicht, weil es ist einfach, man muss es finanziell, es geht gar nicht anders.
Stimmt, absolut. Also wie ich studiert habe, habe ich von Montag, Dienstag habe ich frei gehabt, aber von Mittwoch bis Sonntag habe ich bis 1 in der Früh nur gearbeitet. Ich war Managerin von einem französischen Restaurant und um 9 oder 8:30 habe ich an der Uni sein müssen in der Früh. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Also kein Wunder, dass man bei mir das irgendwie. Ich habe nie zum Beispiel Cornwall gesehen, ich habe nie Schottland gesehen, ich habe nie Irland gesehen, weil ich entweder nicht das Geld gehabt dazu oder nicht die Zeit gehabt dazu. Mhm. Und zwischendurch immer die Prüfungen. Aber das, was ich gesehen habe von England, wenn ich wirklich mal Zeit gehabt habe, das war echt total schön. Es gibt wunderschöne Flecken dort. Und ja, Inspiration habe ich immer gefunden. Das hat mir gefallen.
Würdest du dich als Freigeist bezeichnen?
Ja. Aber auch mein Mann. Also mit beide, denke ich.
Ja, aber ist dann.
Aber es war ein langer Weg, dahin zu kommen. Das war nicht immer so.
Das wollte ich mich gerade fragen, wenn du so im System lebst, so wie du erzählst, wie du in England gelebt hast, wo es einfach wenig Zeit ist, immer arbeiten, tun, lernen, studieren, ob da nicht eben diese Zeit, um auch kreativ zu sein, fehlt einfach.
Die hat damals gefehlt und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, meinen Wunsch zu verfolgen. War nicht. In der Zeit, wo ich zurückgekommen bin nach Österreich und dort meinen Lehrberuf gemacht habe, war mein Papa stark krank mit Fritz. und das war eine Mischung aus mein Schulberuf machen, gleichzeitig dauernd Ämterläufe, weil meine englischen Qualifikationen in Österreich damals nicht anerkannt worden sind. Also die Sorge noch dazu. Und eben mein Papa, und in der Zeit bin ich absolut nicht zu meiner Kunst gekommen. Und es ist witzig, weil du das Thema angesprochen hast, von wegen zu sich selber stehen. Ich habe einen ganz guten Ratschlag gekriegt von einer Ärztin, von seiner liebe Ärztin. Und die hat zu mir gesagt, und das war etwas, was wirklich Leben geblieben ist bei mir. Die hat zu mir gesagt, schau, du bist jetzt 40 und du hast 40 Jahre lang geschaut, dass du eine Ausbildung hast, du hast dir Sorgen gemacht um dein Geld. Das musst du jetzt alles nicht mehr. Eigentlich, wenn es gut geht, könntest du noch mal 40 Jahre leben und die nächsten 40 Jahre nimmst du dafür her, dass du das machst, was dir wirklich Freude macht und Spaß macht. Und das war für mich schon der Umbruch auch ab 40 dann, wo ich mir gedacht habe, aber wo bleibt dann mein Leben, wenn ich immer nur arbeite und immer nur das mache und mir verbirge und mir dauernd Gedanken mache, was jemand von mir haltet. Und das wollte ich nicht mehr. Und das war der beste Ratschlag, glaube ich, den ich jemals gekriegt habe. Und das möchte ich eigentlich die nächsten 40 Jahre machen. Ich möchte ich sein. Und das ist ein Prozess.
Mhm. Wenn du sagst, du bist während England eigentlich überhaupt nicht zu deiner Kunst gekommen, war dann einfach irgendwann ein Punkt da, wo alles so quasi rausgebrochen ist und du wieder eine Phase gehabt hast, wo du dann extrem viel gearbeitet hast, also halt nicht gearbeitet, aber ja, halt künstlerisch tätig warst?
Ja, absolut. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Lehrberuf verloren habe, habe ich dann gesagt, okay, ich habe noch ein zweites Standbein und das möchte ich unbedingt machen. Und ich habe dann angefangen, an einer Vernissage zu arbeiten, die ich in meinem Heimatort in Tirol gemacht habe. Und das war aus jetziger Sicht eigentlich eine reine Wutvernissage. Und da habe ich aber wirklich nächtelang gearbeitet. Ich habe damals, das war kurz bevor ich Hubert kennengelernt habe, also meinen Mann kennengelernt habe, da habe ich noch einen Luxus gehabt, weil ich Single war. Da habe ich wirklich nächtelang durchgearbeitet. Und da die ganze Wut über meine Situation habe ich da richtig gut ausbringen können. Also so Jobverlust und dass ich jahrelang gar nicht dazu gekommen bin, meine Kunst zu verfolgen. Und das war eigentlich ganz heilsam. Und womit ich nicht gerechnet habe, war, wie unglaublich viele Leute zu der Vernissage gekommen sein. Im Endeffekt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe da, glaube ich, nicht einmal drüber nachgedacht. Ich habe es organisiert. Und
ist es nicht genau dieses Spannungsfeld bei Kunst und bei Künstlerin sein, dass man seine Emotionen selber verarbeitet in was jetzt auch immer? Ich glaube, das ist jetzt egal, relativ egal, ob du jetzt malst oder ob du Musik machst oder was auch immer. Ja? Dass es deine Emotion ist, aber jemand anderer muss sie mögen.
Jein. Mir ist es nie darum gegangen, ob jemand meine Kunst mag. Aber was mir immer wichtig war nicht drüber reden zu müssen. Und ich finde, die fürchterliche Frage ist immer für mich gewesen, und was hast du dir bei dem Bild gedacht? Ich hasse die Frage so viel, weil es ist überhaupt nicht relevant, was ich immer dabei gedacht habe, sondern es ist relevant, was jemand in der Kunst sieht, dass es ihn anspricht. Und das war mir immer wichtig. Das ist für mich unverständlich eigentlich, wie Menschen durch ein Museum gehen können und die lassen sich von den Kopfhörern bedudeln und jeder sagt ihnen, was zu denken haben. Weil ich mich gern selber und eigenständig vor dem Bild stehen bleiben und mir denke, wow, das spricht mich an. Und wenn es mich dann interessiert, dann kann ich mir immer nur die Biografie des Künstlers anschauen. Das war mir eigentlich immer ein Anliegen. Und das habe ich auch immer versucht, meine Schüler zu vermitteln.
Ich finde, das ist ja eine spannende Frage. Und die Brenda und ich haben jetzt kurz vor der Aufnahme auch darüber geredet, Kunst zu unterrichten als Künstlerin. Also da hast du ja den Zugang irgendwie, so wie du gerade gesagt hast, es ist deine Sache, was du mit deinen Bildern ausdrücken willst, wie das ankommt, das ist wieder was ganz anderes. Aber wie erklärt man dann Schülerinnen und Schülern, was sie zu tun haben?
Ich habe ganz ein interessantes Projekt gemacht und das ist ziemlich spontan entstanden. Und zwar habe ich meinen Schülern eine Kamera in die Hand gedrückt und ich habe zu ihnen gesagt, sie können sich entweder gegenseitig fotografieren oder selber fotografieren. Und mit den Fotos, wie sie sich selber gern sehen möchten, können es dann machen, was sie wollen, und sie sollen eine Collage draus machen. Und da sind total interessante Sachen entstanden. Die einen wollten sich selber fotografieren, die anderen wollten sich fotografieren lassen und haben sich richtig inszeniert. Die Dritten, die haben dann eine richtige Collage gemacht und Zeitungsausschnitte drüber getan, Wanted oder was auch immer. Die haben das auf die lustige Art und Weise gemacht. Aber das Witzige für mich als Professorin war dann schon, und auch für die Schüler, glaube ich, dass da richtig ausgekommen ist, wie fragil eigentlich so junge, erwachsene Menschen auf das reagieren, weil die Selbstdarstellung dann dadurch auch im Vordergrund gerückt ist und weil jeder irgendwo seine Schwächen hat und jeder wollte irgendwie gut ausschauen, aber trotzdem sich selber rüberbringen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das hat natürlich total gut zusammengepasst mit dem, was ich gern selbst, also Porträts oder Selbstporträts mache. Und das Witzige war, ich habe das dann geräumt. Ich habe ihnen nichts gesagt davon, sondern ich habe das alles geräumt und das war so Stiege rauf ins Rektorat da, in der Schule. Und in der Fridon war die gesamte, das war 7. oder 8. Klasse, glaube ich, war es damals, also kurz vor der Matura. Und die sind wirklich gesammelt und auch die Lehrer sind davor gestanden und jeder hat nur drauf geschaut. Und die Schüler waren selber unglaublich stolz drauf. Mhm. Man kann schon, wenn man will. Man kann das wirklich umsetzen. Und nicht nur vermitteln, das ist Frida Kahlo und ihr Lebenslauf war so und so und schaut's her und macht's etwas Ähnliches. Nein, man kann's vermitteln.
Aber ist es das Schulsystem nicht genau, also wenn du sagst, dass Schülerinnen und Schüler waren 7., 8. Klasse, hat das Schulsystem ihnen bis dahin nicht jede Art von Kreativität und Thinking of Outside the Box eigentlich abtrainiert?
Ja, das war Teil meiner Schwierigkeiten, wie Redukten bin. Um das ganz kurz zu veranschaulichen, wie ich in England studiert habe oder unterrichtet habe, habe ich Bescheid gewusst über jeden einzelnen Schüler, der dort war. Also welche Lernschwierigkeiten er gehabt hat, ganz allgemein Inklusion, ob er jetzt Lernschwierigkeiten gehabt hat oder Legasthenie oder ob er eine Vorerkrankung gehabt hat, wie es ihm persönlich geht, wie das Umfeld ist, habe ich gewusst. Und ich als Professorin habe auf den Schüler eingemessen. Und wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich zum Beispiel eine Schülerin unterrichtet, die keine Haarkappe hat. Und die mich gewusst hat, Chemotherapie gehabt. Wie kann ich auf sie eingehen? Ich habe einen schwer depressiven Schüler gehabt, wo ich dann irgendwann einmal die Mutter angerufen habe und gefragt habe, wie geht ihm? Und dann hat sie zu mir gesagt, der wird schon die ganze Zeit gemobbt. Der Bursch war 11,5, glaube ich. Und das hat dann geheißen, der ist jetzt in Therapie. Dann habe ich im Rektorat nachgefragt. Und dann ist geheißen, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Und das waren eben also Themen, mit denen ich absolut nicht zurechtgekommen bin. Ich finde, eine Schule ist nur dann wirklich gut, wenn man ein schwächtes Glied auch mitnimmt. Nicht ins Boot nimmt. Also eine gute Schule ist für mich eigentlich eine Schule, wo das schlechteste oder schwächste Glied auch berücksichtigt wird. Und das war eigentlich einer von den Gründen, warum ich es dann gelassen habe. Wobei ich bin immer noch total in Kontakt mit ganz vielen Schülern und das ist total nett, weil ich habe gesehen, was es in den alten Wann ist. Und ich habe auch keine Regrets. Habe ich nicht. Gar nicht. Im Gegenteil, ich bin total froh, dass sie Lehrerin war und dass sie die Erfahrung gemacht hat und ich jetzt mal eh nicht gedacht, von Anfang an nicht, weil ich nicht wusste, wie erfüllend so ein Beruf auch sein kann. Es ist halt schade, dass man in Österreich nicht wirklich umdenken kann. Ich finde wirklich, ein Lehrer sollte auf die Schüler eingehen und da unter die Lehrer sollte ein Zusammenhalt bestehen. Mhm. Den habe ich für mich persönlich in Österreich nicht gesehen.
Würde sich nochmal interessieren, nochmal als Lehrerin zu arbeiten?
Nein. Nicht in dem System. Vielleicht in England, ja, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, nochmal nach England kaputt zu gehen. Mhm. Also, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jetzt endlich nach all den Jahren wirklich mal Kunst machen kann.
Mhm. Ich finde auch deine Fotos wahnsinnig toll. Ich finde, dass es ist, man sieht, dass du inspiriert bist. Und das finde ich bei Kunst immer schwierig, wenn man Künstlerinnen und Künstler vor sich hat, jetzt wieder egal aus welcher Sparte. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Job und keine Lebenseinstellung auch ein bisschen.
Ich glaube, was mir so geholfen hat dabei, ist, dass ich nicht den Anspruch gehabt habe, Geld damit verdienen zu müssen. Mhm. Das hat mir irrsinnig viel Druck genommen. Und dadurch habe ich mich wirklich entfalten und entwickeln können. Und das ist jetzt immer noch so. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann egal welche Sparte angehen. Und ich denke, also ich halte mich jetzt nicht für einen Spätzünder, weil ich eigentlich mein Leben lang immer Kunst gemacht habe. Aber ich glaube, dass es für mich so lange gebraucht hat, mich in die ganze Richtung zu entwickeln und wirklich jetzt zu versuchen, etwas zu machen, weil ich einfach in ganz, ganz viele Richtungen interessiert bin. Also ich spiele Klavier, ich mache mal auf Leder, ich lasse mich nicht irgendwo in einer Sparte drucken und ich möchte mich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, warum ich es so lange gebraucht habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann ein bisschen von allem, aber nichts wirklich. Ich kann auch schneidern zum Beispiel, weil ich das ja von meiner Familie mitgekriegt habe. Und ich sehe da aber mittlerweile keinen Widerspruch mehr. Warum nicht? Dann probiere ich es in alle Richtungen, so wie es mir gerade Spaß macht und Freude macht.
Das ist eine Frage, die sich in meinem Kopf auftut, und zwar, kann man Kunst eigentlich können?
Nein. Also für mich kommt Kunst definitiv nicht vom Können. Wobei ich wirklich sage, ich bin immer jemand, der sagt, wenn man etwas gern macht, dann macht man es meistens gut. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mache das ja 8, 10, 12 Stunden pro Tag, fast jeden Tag. Natürlich habe ich mein Können auch von der Erfahrung, wie etwas nicht funktioniert. Das kann jemand anderer gar nicht, der sich einfach so mal hinsetzt und irgendwas probiert. Was mich immer so ärgert, ist, wenn dann Künstler hergehen und so ein Staatsgeheimnis aus etwas machen. Das war ich nie, und das ist vielleicht auch mein Take als Professorin oder weil ich mal unterrichtet habe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde so wahnsinnig gerne mal mit Blattgold arbeiten, bitte kannst du mir mal sagen, wie das geht, oder kannst du mir irgendwas sagen? Ich mache das auch total gerne. Es ist kein Staatsgeheimnis. Und na, also Kunst kommt sicher nicht von Können. Ich glaube, es kommt von Passion. Wo sie geht es. Man braucht viel Passion und man braucht so unglaublich viel Geduld. Egal, ob man nur einen Strich malt oder und das ist die Technik oder der Style, den man haben will, oder ob man das malt, was ich mal. Es ist ganz egal, welchen Genre man malt. Was ich wirklich schade finde, und das ist etwas, was ich noch sagen möchte, ist, dass ganz viele Künstler, wenn sie mal in einer Richtung wirklich Erfolg gehabt haben und dort gut verkaufen, dass sie da kleben bleiben. Also ich möchte immer jemand sein, der sich weiterentwickelt. Und ich kenne sehr viele Künstler, die immer nur und jahrelang immer nur das Gleiche machen. Die finden es so unglaublich langweilig und traurig und schade. Aber wer weiß, wo sie sich mit ihnen entwickelt hätten, wenn sie etwas anderes probiert hätten.
Wenn du sagst, du arbeitest 8 bis 10 Stunden täglich, wie kann man sich einen Arbeitstag bei dir vorstellen?
Ich stehe um 7.
Komplett anders, schätze ich, als zum Beispiel Hubert.
Ja, stimmt. Na, ich stehe, also Hubert ist meistens schon um 5 Uhr morgens unterwegs und ich bin um 7. Ich stehe meistens um 7 in der Früh auf. Je nachdem, im Winter kann es sein, dass ich ein bisschen später aufstehe, weil eben es nicht so schlecht ist. Ich habe zwar Tageslichtlampen bei mir im Atelier, aber so durch die Sommermonate durch bis Oktober, November raus, ich stehe meistens um 7 in der Früh auf. Frühstück, Haushalt, was auch immer drin ist, was ich machen muss. Hund natürlich versorgen, ich habe ein kleines Hündchen, und spätestens gegen 8, 9 gehe ich dann ins Atelier und da fange ich an zu malen. Also der Vormittag ist schon wichtig, es ist ja Vormittag und Nachmittag, das ist ein bisschen anders. Ich arbeite am allerliebsten mit natürlichem Tageslicht. Es ist nicht jeder Tag gleich, je nachdem, wie gerade das Wetter ist, oder auch wie es mir gerade geht. Also als Künstler muss man sich da schon ein bisschen drauf verlassen, dass man eine stabile Gesundheit hat und dass man jeden Tag die Konzentration erhalten kann, je nachdem, welche Arbeit man gerade macht. Mhm. Ich bemal zum Beispiel gerade Schuhe, und das ist eine von den wirklich schwierigsten Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe. Gerade Arbeiten auf Leder ist wie ein bisschen wie Seil balancieren ohne Netz im Boden. Also wenn man sich Stück hat und man muss bei jedem Strich aufpassen, ob man es nicht verhaut, weil sonst kann man alles wegschmeißen, ist natürlich schwieriger, wie Arbeit auf dem Papier, dass man wieder anfangen kann.
Wie ist das so für dich? Weil wenn du hast erzählt, dass du irgendwie deine Emotionen verarbeitest in deiner Kunst. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, wenn man es verkauft, dass es jemand anderer beurteilt, weil er sagt, das gefällt mir nicht.
Das ist ein Thema, das ganz, ganz schwierig ist für mich. Ganz schwierig. Darum habe ich bis jetzt davon abgesehen, Kunst zu verkaufen, bis ich meine Website gemacht habe und mich dazu wirklich durchringen habe können, weil ich mir gedacht habe, wenn dann jemand etwas von mir kauft und der schenkt es jemandem, den ich nicht kenne und der weiß es vielleicht nicht zu schätzen, schmeißt das vielleicht weg und die hat meine ganze Arbeit umsonst gemacht und ich weiß ja nicht, wer das erhaltet oder erhalten wird. Und bis jetzt war es immer so, dass ich sehr viel Wertschätzung gekriegt habe, weil ich es Freunden oder Familie oder schon schon geschenkt habe, wo ich gewusst habe, die gehen sogar in ein Rahmengeschäft und es hängt irgendwo und es war irrsinnig viel Wertschätzung da. Im Endeffekt hat man das, wenn man es so macht, wie ich es machen will, eigentlich nicht unter Kontrolle oder nicht im Sinn. Man kann nur davon ausgehen, dass derjenige, der wirklich ein Geld investiert, auch den Freund oder die Freundin gut kennt und davon ausgehen kann, dass er es auch zu schätzen weiß als Geschenk. Aber das war auch für mich ein ziemlich langer Prozess, den zu kennen. Und so einen kleinen Trotzeffekt, den habe ich ja jetzt dann schon die ganzen Jahre gehabt, weil ich mir gedacht habe, wie cool, ich muss meine Kunst nicht verkaufen. Also meine Kunst hat schon allein deswegen einen Stellenwert, weil es nicht jeder haben kann.
Ja. Aber ich denke mal, das ist eben genau das Thema, auch das mit dem sich selbst treu bleiben als Künstlerin, weil wenn man es verkaufen muss, weil man davon leben will, dann ist es, glaube ich, ein Balanceakt zu sagen, ich mache es trotzdem, wie ich will, auch wenn es anderen Leuten nicht gefällt.
Genau. Also ich versuche im Moment so einen Mittelweg für mich. Deswegen habe ich mal keinen Galeristen gesucht für die Vernissage. Ich habe im nächsten Oktober eine Vernissage und ich bin unglaublich stolz drauf, dass ich den Termin gekriegt habe. Den habe ich nicht beim Galeristen, sondern im Botanischen Garten und ich finde, das passt da total gut. Das ist sowieso mein zweites Wohnzimmer. Ich gehe da immer hin zum Fotografieren und zum Malen und zum Skizzieren und ich fühle mich da total wohl. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich die Hälfte von meine, was auch immer da verkauft wird, zwar gemeinnützigen Institutionen stiften will und mir war das Anliegen wichtig und ernst. Und so funktioniert es für mich und das ist irgendwie der goldene Mittelweg, den ich im Moment gefunden habe. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Vielleicht wird sich das auch noch weiterentwickeln, ich weiß es nicht, aber im Moment habe ich noch keinen besseren Weg gefunden.
Ich werde jetzt mal die zweite mit Milch und Zucker Frage stellen, weil die passt gerade sehr gut. Und zwar, was kann man von dir lernen?
Durchhaltevermögen. Ich glaube wirklich, dass ich war in schon ganz, ganz schwierigen Situationen und die waren nicht leicht, wo ich nicht gewusst habe, wie soll ich mal mein Studium finanzieren, wie soll ich weitermachen und ist es das der Wert und soll ich Kunst machen, ganz allgemein. Ich finde, es zahlt sich aus, durchzuhalten. Manchmal habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich deswegen weitergemacht habe, weil ich so toll war, sondern weil ich auch gar keine andere Wahl gehabt habe. Aber ich habe im Endeffekt immer gesehen, dass es sich absolut auszahlt, auf dem Weg zu bleiben. Und ich glaube, dass es ganz etwas Wichtiges und Essentielles ist, was man lernen kann. Nicht aufzugeben. Wenn es einem wichtig ist und wenn es einem so wichtig ist, dass man es sowieso nicht lassen kann. Also ich mache manchmal sogar kleine Karikaturen für meinen Mann und die hinterlasse dann an der Vorstuhl dir oder sonst irgendwo oder ihm am Frühstückstisch, über den man lachen muss. Ich bin dann erst nach 2 oder 3 Jahren draufgekommen, dass er die alle gesammelt hat. Ich habe sie nur lustig gemeint. Aber wenn man nicht einmal dann aufhören kann, irgendwie so jemanden etwas Lustiges zu skribbeln, wenn eine Kunst so wichtig ist, finde ich, ist es total wichtig, dass man nicht aufgibt, nur weil man vielleicht mal zu wenig Geld hat oder weil man nicht ist oder weil man niemanden hat, der anderen glaubt. Und mein Mann ist schon so ein Anker für mich immer gewesen, weil er immer geglaubt hat an mich, immer. Und das ist halt super, wenn man jemanden auch hat, der uns unterstützt und der sagt, mach weiter und tu weiter und das ist super. Und er versteht, er ist jetzt nicht kein Kunstkritiker oder jemand, der jetzt viel von Kunst versteht, aber es ist halt super, dass er sich trotzdem immer die Zeit nimmt und da ins Atelier kommt. Manchmal liegt er sogar im Atelier am Boden und schaut in die Luft. Weil er es total entspannend findet. Das ist ein total schöner, großer, heller Raum. Und er mag das einfach gern, wenn ich es ganz gut bei mir hinarbeite. Das ist ja etwas, was er genießt, glaube ich, die Zeit.
Kannst du dich noch an das erste Werk oder an den Moment erinnern, wo du dir gedacht hast, so, das ist genau das, was ich machen will und ich möchte malen und ich möchte das, also einfach als Künstlerin weitermachen?
Das ist eine schwere Frage. Es ist das erste Bild, das mein Papa so gut gefallen hat, das hat er geformt. Ich glaube, das war mit 2 Monaten und irgendwas, mit 2 Jahren und 5 Monaten, glaube ich, so ist es. Und ich habe auf das Bild gezeigt und ich habe versucht, Krampus zu malen. Und er hat es so toll gefunden, dass er es geformt hat für mich. Und das ist das einzige Bild, was ich niemals verkaufen würde, weil ich es einfach so super finde, dass mein Papa das sogar tituliert hat und runtergeschrieben und geformt hat. Er hat sogar zum Rahmenmeister gebracht, um das rahmen zu lassen. Und der hat es die ganzen Jahre aufgehalten. Wie ich im Kindergarten war, an das kann ich mich noch gut erinnern, da ist einmal so ein katholischer Schwarzer ist vorbeigekommen und ich habe das so unglaublich faszinierend gefunden, dass seine Innenseite von der Hand weiß war und der Rest schwarz. Und ich habe dann auch so ganz groß gemalt. Also das war schon das Porträtmalen, was mich so fasziniert hat in dem. Und die Kindergartentante hat dann zu meiner Mutter damals gesagt, aus der wird sicher mal eine Künstlerin. Also ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, ab wann. Den Zeitpunkt hat es nie gegeben für mich. Ich glaube, das war schon immer so etwas, was ich gern gemacht habe und einfach intuitiv gemacht habe.
Also ich finde, es ist ja eine schöne Geschichte zu sagen, ich habe immer schon gern gezeichnet und meine Emotionen ausgedrückt. Ja. Aber hast du manchmal auch Angst, dass du vielleicht irgendwann die Emotion nicht mehr mit der Kunst verbinden kannst?
Nein, die Frage hat sich nie gestellt. Die Frage, die sie mir eher gestellt hat, war, ob die Emotion mich davor zurückhaltet, gesund genug zu bleiben, das ausdrücken zu wollen, was ich ausdrücken will. Das war eigentlich die Frage, die man aufgestellt hat. Man kann sich ja an gewisse Arbeiten so verlieren und so ausbauen, dass es eigentlich, dass man vielleicht ein ungesundes Level erreicht und das wollte ich nicht erreichen. Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe es bis dato nicht zustande gebracht, nachdem mein Papa gestorben ist, ein Porträt von ihm zu malen. Ich habe ein einziges Foto von ihm und da ist ein kleines Kind auf dem Foto. Also ich glaube, das wäre für mich sehr emotional, ein Porträt von ihm zu malen. Das habe ich bis dato noch nicht zustande gebracht.
Aber hat es auch damit zu tun, dass du sagst, manche Sachen, die gehören nur mir, die teile ich nicht?
Nein, das denke ich nicht. Wenn ich so denke, dann verpacke ich es aber richtig clever. Also ich habe eine Ausstellung gemacht, beispielsweise mit Fotos von meinem Papa, wo er ein Kind war. Die habe ich in Einmachgläser reingetan und mit einem Fischersilk befestigt von oben nach unten. Und die waren quasi freischwebend in dem Einmachglas drin. Und ich habe unten dann Briefe von meinem Papa ausgedruckt auf durchsichtigem Papier. Und die habe ich aber seitenverkehrt reingelegt, weil die Briefe ja persönlich waren für mich und dann nie gekriegt wird. Und es hat total toll ausgeschaut, wenn man die dann gestapelt hat, einfach mit den Fotos. Und sie haben sich natürlich die ganze Zeit so einen Kreis gedreht und eine Einmacht gelesen. Und es war für mich etwas Abgeschlossenes, etwas sehr Persönliches, aber trotzdem wie so eine Art Installation oder Ausstellung. Also das ist für mich kein Thema. Ich kann Sachen schon so verpacken, dass ich das trotzdem verwerfe.
Und wie ist es, wenn Leute so zu dir kommen und sagen, boah, finde ich voll super, was du machst und ich kann gut malen, was auch immer, Holzschnitzen, egal. Ja? Ich will jetzt Künstlerin, Künstler werden, wie mache ich das?
Also einen richtigen Ratschlag dafür habe ich nicht. Es ist für mich auch kein Kriterium, ob jemand studiert hat oder nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe sehr viel in England an der Uni gelernt. Ich habe einen Teil davon mitgegeben kriegt durch Assistenten an der Kunstakademie. Aber ich habe auch sehr viel Zeit verloren und sehr viel Ärger gehabt. Das ist jetzt nicht unbedingt für mich das ausschlaggebende Kriterium, dass jemand akademischer Künstler ist und zu sagen, so und jetzt bist du Künstler. Im Gegenteil, ich würde jedem nur den einen Ratschlag mitgeben, gib nie auf und arbeite jeden Tag weiter dran. Und ja, steh dazu. Ich glaube, das ist der einzige Ratschlag, der mir dazu einfallen wird. Ich habe sehr viele Abschlüsse gesehen von Künstlern in England, von denen ich absolut nichts gehalten habe. Ich habe sehr viele Meisterlehrer gesehen, die die Hälfte des Jahres nie da waren für ihre Schüler. Und es hat andere Meisterlehrer gegeben, die ihre Schüler regelrecht zur Sau gemacht haben, nur weil es ihnen im Leben vielleicht gerade gekickert hat und die richtig gebrochen haben, obwohl sie sich so unglaublich bemüht haben. Das war jetzt natürlich nie wirklich so das Kriterium. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt. Und wie man, ich meine, es ist wirklich so mit jedem Kunstberuf, egal in welcher Sparte, ob man Künstler ist, ob man Musiker ist, ob man Gedichte schreibt, Poesie macht, was auch immer, so das Quäntchen Glück gehört trotzdem dazu, dass man sich das leisten kann, dass man sich die Zeit rausreißen kann, dass man jemanden hat, der einen glaubt, dass man vielleicht einen guten Autor kennenlernt, wem auch immer, oder dass man vielleicht einmal den richtigen Songtext findet und das macht.
Hast du auch schon mal so eine Phase gehabt oder wie bist du damit umgegangen? Weil es kennt ja jeder, wenn man, also zumindest, keine Ahnung, immer mal wieder was schreibt oder wenn man sich sagt, so ja, ich schreibe gern und ich mache das immer wieder oder ich gehe gern fotografieren und mache das immer wieder, aber eher so hobbymäßig und dann irgendwann reizt sich einfach nicht mehr und du hast keine Inspiration mehr und dann denkst du, mich ärgert das so, weil jetzt, genau jetzt würde ich gerne gehen, aber irgendwie fehlt mir so der innere Schweinehund oder mir fehlt Inspiration oder mir fehlt der kleine Kick, dass man es dann auch wirklich macht.
Ich glaube, die Phasen mit Inspiration oder mit Antriebslosigkeit, die hat jeder von uns. Ich habe da relativ viel Glück, weil ich eben so breit aufgestellt bin. Das heißt, wenn es einmal an den Tag nicht geht, dann mache ich das andere. Und wenn es mir mal richtig frustriert, dann sitze ich mit zu meinem Klavier und spiele dort irgendwas oder versuche dort was zu machen. Ich habe heute zum Beispiel einen Tag gehabt, wo ich nichts weitergebracht habe. Und im Endeffekt, das, was ich weitergebracht habe, habe ich wieder ausradiert. Und das war halt mein Tag. Aber das ist Teil dessen und das gehört dazu. Ich werde halt definitiv nur am Abend mit meinem Mann spazieren gehen und die werden wir da wieder ein bisschen Energie und Kraft holen, einfach in der Natur. Ich glaube, es ist nicht so, wie wenn man sich zum Computer sitzt oder so funktioniert Kunst nicht. Ich glaube, man muss selber mit sich auch geduldig sein. Und dann kommt auch die Inspiration automatisch. Und was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, ist Urlaub und sich Inspiration holen, wo man es ja herfindet. Also ich bin meine Inspiration in der Natur. Darum bin ich ja so oft gern im botanischen Garten oder joggen oder auf Urlaub irgendwo. Und andere Leute finden ihre Inspiration irgendwo anders. Aber es ist wichtig, dass man da auch nachhakt, wenn einem das fehlt oder der Teil fehlt im Tag oder im Tagesablauf.
Du hast ja vorher gesprochen von Menschen, die du beobachtest und Porträts machst und diese Geschichte. Was inspiriert dich an Menschen oder was sind Menschen oder Situationen, wo du sagst, das möchte ich festhalten?
Ganz unterschiedlich. Ich habe mir sogar mal überlegt, eine Vernissage zu machen, wo ich Leute frage, ob ich sie porträtieren kann, die wahrscheinlich nicht daran gedacht hätten, dass man sie dann auch fragt, ob sie die porträtieren. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal ist es die Stärke, wie man so richtig ins Gesicht geschrieben steht, die mich fasziniert. Manchmal ist es eine Frage, die man selber stellt. Es hat da mal einen Obdachlosen gegeben, der eine Träne tätowiert gehabt hat auf der Wange, wo ich mal gedacht habe, wie kommt jemand dazu, so das zu tätowieren, aber ich habe es total spannend gefunden, weshalb er das macht. Und manchmal ist es der überkandidelte Perfektionismus, wenn jemand so total aufgeblasen und operiert dann das sitzt mit dem richtigen Botox-Gesicht, das fasziniert mich, weil man denkt, siehst du eigentlich nur, wer du selber warm bist im Spiegel? Also das war für mich eigentlich auch ein mal spannendes Projekt, so das zu malen. Ja, es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum es mich interessiert. Was mich immer schon fasziniert hat und was mir sehr sensibel hat werden lassen durch die Beobachtungsgabe, ist auch, wie viele Menschen eigentlich auf der Straße so ein bisschen in Not sein. die entweder weinen oder die total gestresst durch die Gegend rennen oder die vor dem Shoppingwahn sein zum Beispiel. Ich finde das in einer Großstadt schon interessant. Weniger, wenn ich jetzt durchgehe, das stresst mir dann eher, aber wenn ich mit dem Auto irgendwo fahre und dann hurt und die, dann sage ich manchmal wirklich, es ist schon wieder Vollmond oder so. es ist schon interessant, weil die Zeit einfach extrem schnell geworden ist und ich finde schon, dass Covid etwas mit uns allen gemacht hat. Und das ist spürbar.
Das stimmt. Ich betrachte es jetzt, das ist total aus unserer Sicht betrachtet, nämlich ich spreche für die Christiane und mich, weil wir immer versuchen, Geschichten von Menschen zu erzählen. Und wir sprechen halt drüber. Wir geben halt da eine Stunde und mal eineinhalb Stunden und wollen halt die Geschichte hören. Und nicht nur wir, sondern für andere. Und du machst es halt durch Bilder, die Geschichte erzählen. Aber ist es schwer, wenn man dann dieses fertige Porträt anschaut, nicht die Geschichte dazu zu erzählen, nämlich es richtig und sagen, das ist die Person X, die das gemacht hat und das war mir wichtig, weil genau das, was du nicht machen willst, aber...
Ich verstehe die Frage total gut. Ich war da eigentlich mir selber immer treu. Ich habe ein Bild gemacht, zum Beispiel bei einer Vernissage in Tirol und das habe ich genannt Dear Robin Rose, Rotting Rabies Hell. Das heißt, der Titel eigentlich hat etwas übers Bild erzählt. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich ein Begleitschreiben schreibe und da schreibe ich etwas über die Pflanzen, die Bilder, was ich immer mache, weil jede Pflanze, jedes Bild hat einen mythologischen Hintergrund. Und es gibt ja immer einen Grund, warum ich etwas mal. Und ich mache das wie so ein Brief, ich versiegel den Brief und ich schicke das der Person dazu, der jetzt gibt oder der das schenkt. Und für mich ist es wirklich jedes Mal wie so ein abgeschlossenes Projekt eigentlich. Früher waren es eher so die Titel, die ich gehabt habe, und jetzt ist es eigentlich so, dass ich schon etwas dazu schreibe und dadurch passt es für mich auch. Mhm. Und das ist, ich denk auch gar nicht, und um auf das wieder retour zu kommen, ich denke auch gar nicht, dass es wichtig ist, was ich dazu zu sagen habe, weil wenn jemand etwas wirklich kaufen will oder haben will oder rahmen will, und wenn es einem so gut gefällt, dann ist es eigentlich, dann nehme ich mich selber eigentlich eher zurück. Darum schreibe ich eher, so wie zum Beispiel bei den Buchzeichen, die ich letztens gemacht habe, da schreibe ich dann auch, da habe ich glaube ich zwei Seiten dazu geschrieben, über die Geschichte von der jeweiligen Pflanze, die ich getrocknet habe. Das ist ja lange Prozess gewesen, das 7 Wochen lang zu trocknen. Da habe ich dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das eine schließt das andere nicht aus von mir. Man kann mich immer fragen. Also wenn jemand mich fragen würde, ich bin da eigentlich immer sehr ehrlich dazu. Und das ist etwas, was ich schon sagen möchte. Ich habe mich so absolute Ehrlichkeit auch entschlossen. Also ich bin niemand, der dann sagt, na, und das geht dir nichts an oder das habe ich nur gemalt, weil und dann erfinde ich irgendeine Lüge, das mache ich nicht. Ich finde, ich kann nur dann weiterkommen, wenn ich ehrlich bin mit mir und ehrlich mit meiner Kunst.
Überlegst du dir eigentlich auch Antworten, weil du vorher gemeint hast, zum Beispiel ein Obdachloser, der eine Träne tätowiert hat. Mhm. Und warum hat er sich die tätowiert? Und wenn du ihn dann malst, überlegst du dir für dich eine Antwort, warum er das gemacht hat oder lässt du das offen?
Nein, es ist leider nie zu der Situation gekommen, dass sie den hätte malen können. Aber wenn ich ihn gemalt hätte, dann hätte ich ihn direkt gefragt, ich hätte ihn gemalt und er hätte das Bild mir gratis erhalten.
Ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob sie thematisch so passt, aber ich bin mal gespannt. Was heißt das?
Okay.
Was bringt dich zum Lachen?
Ah! Also ich habe mal im Podcast mit Hubert schon angehört und es ist wahr, dass wir über ganz groteske Sachen lachen. Was ich extrem schade gefunden habe, ist, dass er nicht einmal ein Beispiel genannt hat dazu. Das ist wirklich total schade. Es ist nämlich echt so, dass ich dadurch, dass ich eben so viel beobachte und als Künstlerin auch Sachen sehe, die vielleicht andere Leute nicht so wahrnehmen, und er als Anwalt arbeitet und dadurch auch natürlich immer wieder in groteske Sachen kommt. Wir sind fast schon abgehärtet, glaube ich, so als Pärchen. Mhm. Und Ja, es stimmt, wir lachen über viel und ich lache sehr gern über ganz schwarzen Humor. Ich glaube, der liegt bei uns in der Familie. Das letzte Mal habe ich beim Bestattungsinstitut Wien etwas online bestellt und das war ziemlich lustig, weil ich die Bestellung nicht gekriegt habe. Und ich habe dort anrufen müssen und fragen müssen, wo meine Bestellung vom Bestattungsinstitut sein. Was ziemlich witzig war, aber es liegt bei uns offensichtlich in der Familie, weil die Empfehlung dazu, da etwas zu bestellen, die habe ich mal meinen Bruder gekriegt und der ist Arzt.
Okay.
Das kommt natürlich als Arzt auch nochmal besser und der hat so einen Sandsack gehabt, weil das total witzig, also so ein Seesack, wo hinten was Lustiges draufgestanden ist und den wollte ich auch unbedingt bestellen. Aber ich kann ein Beispiel nennen, das ist total witzig, was mit Hubert gehabt haben, das habe ich so schade gefunden, dass er es nicht erzählt hat. Wir waren in Kroatien auf Urlaub und wir waren da schwimmen und wir waren ziemlich am Wasser, also auf die Steine, auf die Felsen sind wir gelegen. Und bei uns war dann die Eisenstufen, die da runtergegangen sind, das Wasser. Und wir sind beide da gelegen. Es war ein toller Urlaub. Und da war so ein kleiner Bursch, ich glaube, der war 5 oder 6 Jahre alt. Und der ist da aus dem Wasser gekommen. Zumindest hat er sich bemüht, dass er aus dem Wasser kam. Der hat Flossen angehabt, er hat eine Taucherbrille abgehabt und er hat einen Vorschlaghammer in der Hand gehabt. Und der hat einfach ewig gebraucht, bis er aus dem Wasser raus war, weil einerseits die Flossen und dann der schwere Hammer, den er irgendwie so aufgekieft hat. Und der Hut und ich, wir sind da gesessen, haben wir zugeschaut und wir waren ja schon am Weg dazu ins Hotel. Und irgendwann sage ich zum Hubert, ist da eigentlich der kleine Bursch mit dem Vorschlaghammer aufgefallen? Und der Hubert sagt zu mir, ja, den habe ich gesehen. Und ich habe dann gesagt, Mensch, hat er den von daheim mitgenommen? Und was macht er mit dem unter Wasser? Und wir haben Tränen gelacht. Wir sind mal drauf zu sprechen kommen. Wir sind da wirklich schon in der Richtung ein bisschen abgehärtet. Da muss man denken, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass es das erst so spät aufholt.
Ja, das ist eine gute Sichtweise. Ja. Aber wir finden ja diesen schwarzen Humor auch so witzig, weil wir leben ja im Bezirk mit dem Wiener Zentralfriedhof.
Ah, oh, okay. Richtig.
Genau, und deswegen haben wir, also zum Beispiel für uns ist es da normal, dass man spazieren geht am Zentralfriedhof.
Ja, oder
das macht man einfach.
Geht oder so.
Aber als Studentin war ich immer in der Votivkirche, weil dort habe ich meine Ruhe gefunden und dann habe ich skizziert und gemalt und das war so irgendwie mein Lieblingsplatz. Oder ich war am Zentralfriedhof. Das ist total lustig, weil es dort
nicht ja. Es führen immer wieder alle Wege zurück nach Simmering. Ich sage das
ja.
Immer wieder.
Ja. Könnte sein. Und ich bin oft umgezogen. Also wenn ich das sage, dann sollte es was heißen.
Ich habe jetzt die letzte mit Milch und Zucker Frage für dich. Und zwar, Reisen in die Zukunft, ist es das Jahr 2026, also 5 Jahre. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Dass ich immer weiter gearbeitet habe an mir selber. Ich habe da schon ein paar Goals, die ich noch gerne machen möchte. Und ich würde wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gern ein Feriendomizil für mich haben. Mhm. Mein Idealfall wäre entweder ein Haus oder es könnte eine Wohnung sein in Italien oder was nicht, Frankreich. Aber im Idealfall würde ich gern ein Waldstück kaufen und dort nach schwedischem Vorbild einfach so ein Haus mitten über die Bäume aufbauen. Also so ein Rückzugsort hätte ich gern. Mhm. Das wäre mein Ziel. In den nächsten 5 Jahren gesund bleiben. Mhm. Gesundheit ist das absolut Wichtigste. Auch, dass mein Mann gesund bleibt. Also weiterhin Sport machen und glücklich bleiben. Ich glaube, ich habe meine Ansprüche relativ runtergeschraubt. Ich glaube, wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, wäre meine Antwort anders ausgefallen. Mir geht es eigentlich gar nicht so um Karriere und Weiterkommen, sondern wirklich um Gesundheit und Glück und Zeit miteinander. Und die Zeit ist eigentlich das Wichtigste, was wir uns gegenseitig schenken können.
Ich finde, es waren wunderschöne Schlussorte. Und wie du so erzählt hast von dem Feriendomizil, ich hätte mir so richtig vorstellen können, auch so, das ist ein gutes Ziel, das ist ein richtig, richtig gutes 5-Jahres-Ziel, das man sich irgendwie steckt.
Ja, wir haben das beide. Also ich besuche ja jedes Jahr Schmetterlingshäuser. Ich kenne mittlerweile alle in ganz Europa. Und in einem Schmetterlingshaus in der Nähe gibt es relativ günstige Wohnungen und super Wanderziele. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil wirklich, was ich wirklich haben will, ist ein Baumhaus mit einem riesengroßen Waldstückchen dazu. Und einfach noch ein paar Bücher dazu und dann mal heilige Ruhe.
Klingt urschön. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest oder sagen möchtest?
Ich gehe mir dann meistens vor wie so ein Priester und ich möchte niemandem irgendwas mitgeben, was er sich nicht selber arbeiten muss oder wo er es nicht selber draufkommen kann. Was mir wichtig ist, jemandem mitzugeben oder was ich gerne sagen möchte, ist, wartet nicht 40 Jahre, um ihr selber zu sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich im Moment zu sagen habe. Und ich habe mich noch nie mein Leben besser gefühlt wie jetzt, wo ich gelernt habe, meine Grenzen zu ziehen und gelernt habe, zu dem zu stehen, was und wer ich bin und das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Einzige, was jemand mitgeben kann. Egal, ob man 30 ist. Ich weiß, die Ziele und die Karrierewünsche seien vielleicht mit Mitte 30 oder mit Anfang 30 noch andere, aber das Leben sollte nur aus Karriere und Beruf bestehen, sondern wirklich aus Tipp und halt Lebensfreude.
Ich finde, das ist ein gutes Ende und es ist ein guter Ansatz, um mit der Welt und sich irgendwie zu leben. Ja. Weil ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir irgendwie gelernt, dass es eh schneller schwierig ist, als man glaubt und nicht planbar ist vor allem.
Mir hat in dem Jahr aber das auch wirklich geholfen, das so das Rückbesinnen auf mich selber und also ich bin eigentlich sowieso ein sehr privater Mensch und ich arbeite ja viel selber. Aber es hat mich gleichzeitig das Flüchten gelernt vor anderen. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt auch versucht, mit der Situation umzugehen und auch wieder ein bisschen auf Leid zuzugehen, weil ein Leben ohne andere ist auch nicht wirklich ein Leben. Also ich finde schon, dass man schauen sollte, wieder Freundschaften zu schließen oder zu pflegen.
Stimmt.
Egal, welche Art, Form und Weise. Aber das ist auch wichtig für jede psychische Gesundheit. Also nur sich daheim einzubuddeln ist auch kein Lösung.
Das stimmt. Ich glaube, das ist das irgendwie, ich meine, ich glaube, dieses, kann man sich jetzt umarmen oder nicht, ich glaube, das ist alles nebensächlich. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, auch wieder zu lernen, einen sozialen Kontakt zuzulassen mit anderen.
Was gar nicht so leicht ist. Ich glaube, wir haben alle so rückwärts gelernt. Nur um ein Beispiel zu nennen, ich war oben und habe den Kurator von meiner Vernissage im Botanischen Garten kennengelernt und ich habe an dem Tag gar nicht gewusst, soll ich Mundschutz tragen, soll ich ihm die Hand geben oder nicht? Also was genau sind jetzt die Richtlinien? Oder soll ich mich gleich begrüßen mit Hallo, ich bin Lilly, ich bin eh zweimal geimpft? Es ist total eine schräge Situation,
ja.
Wenn man das nicht so oft macht. Vielleicht haben andere Leute einen besseren Ansatz. Aber für mich war das an dem Tag wirklich so ein großes Fragezeichen einfach. Wie stelle ich mir jemand vor? Soll ich ihm die Hand geben? Und wenn ich nicht die Hand gebe, bin ich dann unhöflich?
Jawohl.
Es sind wirklich so gesellschaftliche Strukturen, die man jetzt wirklich überdenkt. Aber ich glaube auch, dass man ganz gut aus der Situation und auch gesund und gestärkt rausgehen kann, weil man die Leute, die man hat, umso mehr zu schätzen weiß.
Also
ich glaube schon, dass man das nicht vergessen sollte.
Das stimmt, ja. Ich finde es ja total spannend, weil ich habe jetzt irgendwie in meinem Leben viele Leute oder einige Leute, die ich während der Corona-Zeit erst kennengelernt habe. Und wo diese normalen Interaktionen ja gar nicht waren, nie waren. Weil man immer nur telefoniert hat oder geschrieben hat oder gezoomt hat oder so, guck. Und es ist irgendwie total schräg, das jetzt aufs echte Leben umzulegen.
Voll.
Weil man den Umgang ja gar nicht so irgendwie kennengelernt hat.
Einmal wieder zu singen und zu singen, wow, du hast graue Haare. Na wirklich.
Ja.
Es ist ein Stück Leben, was uns, glaube ich, allen abhanden können ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir wieder Druck erobern.
Das stimmt. Damit danke ich dir für jetzt mal, für das wirklich interessante Gespräch. Es war wirklich, wirklich schön und zuzuhören und auch vielleicht um ein bisschen über sich selbst nachzudenken. Eine Inspiration, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein schönes Kompliment.
Wer sich andere Folgen anhören will oder auch die Folge mit deinem Ehemann Hubert, alle unsere Folgen sind auf www.mitmilchundzucker.at. Unsere Folgen kann man hören auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, Audible, wo auch immer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch folgt und unsere neuen Folgen findet und immer informiert werdet. Und wenn euch eine Folge ganz besonders gefällt, würden wir uns auch über eine Bewertung und über Kommentare freuen.